ARD.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Name.
Josef Becker.
Geburtstag.
18. Juli 1987.
Geburtsort.
Sassenberg.
Wo ist das?
Das ist in Nordrhein-Westfalen.
Profession.
Theatermacher und ein Fünftel der künstlerischen Leitung des Theaterhauses Jena.
Was treibt Sie an?
Ich möchte lernen, gelerntes teilen, möchte lieben und geliebt werden, möchte lachen, mich wundern, etwas erleben, davon erzählen und mir Erlebtes erzählen lassen und aber auch Ausgedachtes erzählen lassen.
Oh, kann ich da irgendwo unterschreiben?
Gerne.
Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Also als Kind bin ich oft umgezogen. Ich kann mich gut anpassen. Zu Hause kann der Ort sein, wo ich schlafe, aber es kann auch dort sein, wo meine Bücher sind und meine Möbel stehen. Letzten Sommer habe ich im Rahmen meines Umzugs nach Jena meine Dinge in eine Storagebox gelagert und da habe ich mich dann für eine Woche, in der ich mit Rucksack in der Theaterwohnung geschlafen habe, nicht wirklich zu Hause gefühlt.
Welche Musik hat Sie zuletzt berührt?
Baba von Absilon.
Baba, so dieses, mein Baba hat einen starken Rücken, so genau. Dieses. Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Bevor ich vergesse, von Anne Pauli.
Wie beginnt der Tag?
Ich öffne meine Augen, drehe meinen Wecker um und mache mich auf den Weg in die Küche, um die Kaffeemaschine anzumachen und dann frühstücke ich.
An Pauli ist auch eine Baba-Geschichte.
Ja, tatsächlich, ja.
Josef Becker, Sie hatten Presseprobe in Jena. Wie war das so in der großen Arena? Stehen wahrscheinlich jetzt fürs Spektakel Bänke, stelle ich mir vor. Saß da so ein verstreutes Häuflein von Journalistinnen und Journalisten so verteilt?
Wir haben Stühle tatsächlich, also wir haben Sitzschalen, vielleicht ein bisschen wie im Stadion zu vergleichen. Und,
auch im Innenraum?
Ja, genau. Im Innenraum stehen Stühle und auf der Tribüne sind Sitzschalen.
Genau.
Das war auch die AnwohnerInnenprobe. Das heißt, wir haben alle anwohnenden Personen eingeladen und es waren ein paar da. Deswegen war es nicht ganz so verstreut. Aber es waren auch ein paar von der Presse da, das schon. Also Ihre Kollegin Anke Preller war auch da.
Mhm. In der Literatur werden Social Media ja immer einflussreicher. Gibt es Instagram und TikTok in der Kritik, in der Aufmerksamkeit für Bücher? Wie ist das am Theater eigentlich? Sie sind ja das Theater, was alle um ihr junges Publikum beneiden. Mhm. Waren da auch gestern also Social Media Influencer, Presseleute da?
Sind mir nicht untergekommen tatsächlich. Also ich kenne auch, glaube ich, nur eine TikTokerin, die was mit Theaterkritik macht, aber die kenne ich auch nur über die Nachtkritik, also über diese Online-Plattform. Und weil ich selber auch kein TikTok nutze, aber genau.
Mhm. Ist interessant, war klingt wie eine Lücke eigentlich.
Ich finde
so,
total.
Also, Instagram-Kritiker, Theaterkritiker.
Ja, werden. Sollte es eigentlich geben. Sollte eigentlich eine Möglichkeit dafür geben, dass man sozusagen das Gesehene, glaube ich, Menschen teilt. Das ist, glaube ich, irgendwie... Und Lust macht auf Theater, weil das ja total wichtig ist.
Ja, und auch argumentiert und sich Kontexte überlegt und so. Wie ist es gewesen, denn die Arbeit bis hierher so mit den Augen der anderen zu sehen, mit den Augen der Nachbarn oder mit den Presseaugen?
Das ist die Hauptprobe 1. Das ist die erste Durchlaufprobe, wo viele Dinge, die wir gebaut haben und gebastelt und genäht und hergestellt haben und geprobt haben, zusammenkommen. Aber weil das Sommerspektakel eine große, große Herausforderung ist, kamen da auch noch nicht alle Sachen zusammen. Und
Schön geruckelt, ja.
Zum Beispiel können wir immer nur nachts leuchten. Also Beleuchtungsproben können bei uns nur zwischen 23 und 5 Uhr morgens stattfinden. Und da gab es erst 2 Beleuchtungseinheiten und dementsprechend teilweise war es noch ein bisschen dunkel. Oder solche Sachen. Aber also für den Stand, den wir jetzt haben und mit der Erfahrung, was eben diese frühen Proben bedeuten können, bin ich sehr, sehr zufrieden.
Lasslos Herz oder Lasslos Herz, das Herz soll loslassen. Sie kündigen das als Komödie an von Peter Neugtschwendner. Ist eine Uraufführung. Was ist denn da los unter den Sternen von Jena?
Also es gibt die Hauptfigur, den Hauptprotagonisten Laszlo und Laszlo schreibt fürs Theater und hat dem Theater sein Herz geschenkt, aber das Theater hat es nicht als Geschenk genommen, sondern hat es ihm eigentlich entrissen und nicht wiedergegeben. Und jetzt ist es in einer Elfriede Jelinek-Inszenierung verbaut worden von einem Regisseur und so treibt es den Laszlo zurück zu seiner Mutter. Dort liegt er dann leblos Ball ohne Herz, also mit aufgebrochenem Brustkorb und ohne das lebenssaftpumpende Organ, liegt er dort und kann sich nicht mehr bewegen. Und das können die Mutter und die Freundinnen von Laszlo natürlich nicht auf sich sitzen lassen und machen sich dann auf, eben an diesem Abend, an jedem Abend Anfang Juli, und erobern Laszlos Herz zurück oder entreißen es dem Theater in einer stürmischen Aktion, wie es im Stück heißt.
Ich habe unmittelbar die Frage in einer Elfriede Jelinek-Inszenierung verbaut. Also was heißt verbaut? Ist das Herz da irgendwie im Bühnenbild oder was ist damit passiert?
Genau, im Bühnenbild ist es verbaut. Also im Text steht es von einem Astralleib der Elfriede Jelinek und es gibt einen wahnwitzigen Regisseur in dem Stück eingeschrieben, der diese Elfriede Jelinek-Inszenierung plant, mit dem Astralkörper der Elfriede Jelinek spricht und dann eben diese Inszenierung unter freien Himmel fahren möchte, dann dazu die Wand des Theaters aufreißt.
Und das also sind solche, die berühmte vierte Wand.
Genau. Und das sind so Besonderheiten, die Peter eingeschrieben hat. Also Peter Neugeschwendner, der Autor. 2019 hat er dieses Stück geschrieben als sein Abschlussstück von Studiengang an der UdK, Szenisches Schreiben.
Universität der Künste Berlin.
Genau. Also der hatte überhaupt keine Ahnung über die architektonische Begebenheit im Theaterhaus Jena. Und als dann klar war, weil ich hatte schon mit Peter dreimal zusammengearbeitet in unterschiedlichen Kontexten. Und dann, als er mitbekommen hatte, dass ich nach Jena gehe, da hat er gesagt, Josef, dieses Stück, das schenke ich dir oder das müssen wir machen. Und dann habe ich es gelesen und dachte, ja, also da passen so viele Sachen aufeinander. Es ist eigentlich ein Theaterstück, was mit der totalen Unspielbarkeit von diesem Theaterstück spielt und es bespricht. Und aber in Jena finden wir die perfekten Voraussetzungen, es wirklich uraufzuführen, weil es hat jetzt fast 6 Jahre lang gelegen.
Und ich habe eben gelacht, als wir da über die vierte Wand gesprochen haben, weil Jena natürlich das Theater ist mit den idealen Voraussetzungen, wo man immer den eisernen Vorhang dann hochziehen kann und dann guckt man in die Stadt, beziehungsweise in dem Fall guckt er dann das Publikum ins Theater.
Genau.
So rum wird dann geguckt, also von außen nach innen. Und der Peter Neugeschwendner, so diese Anspielungen auf den Astralleib von Elfriede Jelinek und der wahnwitzige Regisseur und so, hat er da irgendwie ein Thema?
Das, ich glaube, das müssen die Leute, die kommen, auch ein bisschen, also unsere Gäste, beantworten. Ich würde sagen, ja, also Peters Profession ist das fürs Theater schreiben und das ist eine total schwierige Profession, weil die nicht besonders gut gefördert sind. Stückaufträge sind rar gesät und es ist auch vielen Moden unterworfen und man braucht einen großen Namen eigentlich, um zu schreiben. Vielleicht gibt es ein paar Nachwuchswettbewerbe, dann rutscht man da raus aus diesem Nachwuchsprinzip und dann gibt es vielleicht noch ein paar Stipendien, die man bekommen kann. Aber eigentlich ist dieses fürs Theaterschreiben eine ziemlich prekäre Angelegenheit tatsächlich.
Und da gibt es ein paar Dinge einfach, die Ihnen am Stadttheater vermutlich auch nerven, ja?
Ja, davon gehe ich aus. Also und genau, das ist dann auch, wir leben ja, also im deutschen Theater ist es halt auch so, dass das Regietheater sehr hochgeschrieben wird und dass dann halt eben die Arbeit am Text auch immer eine Verwandlung ist. Also die Texte werden verwandelt, die werden beschnitten, die werden umerzählt. Und genau, das ist eben für Uraufführungen schwierig. Und es ist auch so, dass viele Texte, vielleicht manche werden uraufgeführt, aber eine Zweitaufführung, Drittaufführung, Viertaufführung, die dann letztendlich das Geld bringt, weil dann ist der Text geschrieben und es gibt einfach nur noch Tantiemen, das ist tatsächlich sehr, sehr selten und wenige Stücke schaffen es in den Kanon, sage ich jetzt mal.
Der Pressetext sagt am Ende, ein bildgewaltiges Spiel über das, was uns im Innersten bewegt. Ist das Presseprosa oder kann ich Sie fragen, was das ist, was uns im Innersten bewegt?
Also für mich ist es so, diese Geste, also das ist eigentlich diese kulturelle Geste von dem das Herz schenken, das ist etwas, was glaube ich für uns als Gesellschaft total wichtig ist, weil ich habe eben auch von der Unmöglichkeit, dieses Theaterstück aufzuführen und ich finde, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, ist eigentlich Kultur auch eine Unmöglichkeit, die wir uns als Gesellschaft aber möglich machen, weil sie ja komplett, also in Deutschland durch Steuergelder finanziert ist, durch einen großen Teil. Und wir es uns eigentlich nur leisten können, weil wir es uns leisten wollen.
Also meint es eine ökonomische Unmöglichkeit,
ja,
eigentlich.
Ja, absolut.
Also, weil also der Impuls, Kunst zu machen oder sich kulturell zu verständigen oder so, das ist ja etwas, da könnte man ja sagen, das machen Menschen, solange es Menschen gibt.
Ja, aber es kommt immer erst, nachdem man satt ist und ein Dach über dem Kopf hat, denke ich. Mhm. Und deswegen ist es etwas, was wir möglich machen müssen. Und das ist, glaube ich, was ganz, ganz wichtig ist. Denn also eben diese Leidenschaft für Kunst, für Kultur, die macht das erst möglich. Die macht es auch, dass in unserer Gesellschaft das weiterleben kann. Dass wir unser Publikum einladen, dass das Publikum kommt, dass das Publikum von uns den Mehrwert, den Kunst erzeugt oder den Kultur oder den Begegnung erzeugt, irgendwie das weiterträgt. Und davon leben wir, aber davon leben auch alle. Eigentlich, würde ich sagen.
Und davon handelt auch dieses Stück, also was uns im Innersten bewegt.
Das würde ich sagen, weil es ist genau eben das. Für mich auch eine Entdeckung des Stücks ist auch, dass lasslos Herz nicht nur das Loslassen vom Herzen bedeutet, auch, sondern es ist ja auch lasslos Herz, also das Herz des lasslos. Mhm. Und wenn er dann merkt, wann hätte ich denn mal sagen sollen, dieses Herz, das gehört doch mir. Und das kann ich nicht einfach, also ich kann das verschenken. Aber letztendlich bleibt es doch mein Herz und darüber muss ich weiterhin bestimmen und ich kann nicht jemand anderem diese Bestimmung darüber überlassen, weil dann werde ich nicht mehr leben.
Ja, und dieses ist interessant, fällt mir jetzt auf, so dieser Satz, sein Herz zu verstecken, es ist eigentlich immer ein Herz, sein Herz zu verborgen. Ne? Mhm.
Genau.
Peter Neugeschwendner soll das Stück in einer Waldhütte geschrieben haben?
Ja, das kann gut sein. Ja, wenn er das so sagt, dann wird das stimmen.
Und das war ein Auftrag in Österreich. Und warum ist es nicht in Österreich uraufgeführt worden?
Also das war so in einem Festival und ich glaube, da gab es wahrscheinlich eine szenische Lesung zu, schätze ich. Aber es ist nicht genau inszeniert worden und uraufgeführt als, also auf eine Bühne gebracht worden in dem Sinn.
Szenisch, genau. Und Sie beide arbeiten aber schon länger zusammen.
Ja, wir haben uns ungefähr 2018, glaube ich, kennengelernt. Da sind wir zusammen in die Ukraine gereist und haben mit dem Landestheater Detmold gab es einen Auftrag. Da sind wir zu zehnt und haben die Spuren von Woliniendeutschen dort gesucht. Und daraus ist eine kleine szenische Lesung entstanden. Und dann in Corona habe ich mit einem Kollegen Predrag Kalaba und Peter zusammen über Zoom ein Stück, das hat dann Peter geschrieben. Und wir haben es dann, als es wieder ging, aufgeführt, das hieß Die vierte Wand. Und dann haben wir noch in Krefeld am Südbahnhof ein Stück gemacht, das war so eine Überschreibung von den Backchen von Euripides. Mhm. Und in die Überschneidung dieser Projekte ist tatsächlich Herz, Mutter und Open Air. Also bei den Backchen war es die Mutter und Open Air. Bei der vierten Wand war es das Herz und die Mutter. Und bei der Reise waren es die Herzen. Wir sind gereist und haben Herzen geschenkt bekommen, tatsächlich.
Und die Mutter kommt dreimal vor?
Ja.
Was gibt's da? Wer hat das Mutterthema in dem Zusammenhang?
Also wer hat das Mutterthema nicht, müsste man ja eigentlich
Guter
fragen.
Guter Punkt. Okay, kommen wir vielleicht an einer anderen Stelle noch drauf. Ich habe noch eine Frage in dem Zusammenhang Stückentwicklungen. Also die Projekte, die Sie jetzt geschildert haben, also ich stelle mir auch gerade vor, so Recherchereise nach Volynien in die Westukraine. Man recherchiert, man spricht mit Leuten und dann entstehen daraus Stücke oder werden daraus entwickelt. Es ist unübersehbar ja gerade eine Zeit der Stückentwicklung. Es wird also leuchtet vielen ein am Theater, das zu machen. Das Stück Repertoire des Deutschen Stadttheaters, brennt Ihnen das weniger unter Nägeln?
Lasslos Herz ist ein geschriebenes Stück, was wir so uraufführen. Mhm. Und das ist keine Stückentwicklung, sondern das hat Peter geschrieben und auch, genau, ich finde also Theater in seinen heterogenen Formen total spannend. Ich finde auch eine Arbeit mit dem, was wir als Kanon haben, total interessant. Ich finde selber Stückentwicklung interessant. Ich bin also so, glaube ich, über so autofiktionale Erzählungen, das interessiert mich tatsächlich so als Künstler sehr. Aber ich habe auch eine große Freude an Bearbeitung und Abarbeitung und genau.
Also deswegen, Hamlet finde, herzunehmen, oder?
Unbedingt. Also ja. So ist ja ein Muss, oder?
Echt?
Ja, Hamlet auf jeden Fall. Es gibt Sachen, die sind vielleicht nicht so. Aber das ist ja schon da ein Theaterwerk, was irgendwie so viel spricht, finde ich schon wichtig.
Und da gibt es ja auch ein Vaterthema. Und jetzt haben wir Epsilon mit Baba, hören wir jetzt.
Cool, das freut mich sehr.
Mein Baba hat einen starken Rücken. Der schleppt viel mit sich rum bei Nacht. Ich wünschte, er wäre ein bisschen schwächer. Dann hätte sie ihn nicht kaputt gemacht. Ich wünschte, er wäre ein bisschen echter. Dann könnte ich ein bisschen schwächer sein. Ich wünschte, er würde nicht immer lächeln. Dann könnte ich Schmerz der Echtes zeigen. Ich wünschte, er würde nicht immer rennen und sich dabei die Beine brechen. Ich wünschte, er hätte mir gezeigt, dass man als Baba weint in echt. Ich fühl sehr viel, wenn ich schweig. Ich fühl wenig, wenn ich rede. Ich bin auch manchmal allein, komm mir selber in die Quere. Ich hab auch meine Probleme, Augen taub in meiner Gegend. Ich hab auch meine Probleme, ich hab auch Baba. Ich hab das auch, Baba. Ich kenn das auch, ja. Ich hab das auch, Baba. Mein Baba hat einen starken Rücken. Guck, wie viel Druck auf meine Schultern passt. Ich wünschte, ich wär ein bisschen schwächer. Dann hätt's mich nicht kaputt gemacht. Ich wünschte, er hätt mehr Wunden offen. Dann könnten meine besser heilen. Dann müsste ich mich nicht immer schlecht fühlen, wenn mir jemand die Hände reicht. Ich wünschte, er wird nicht immer rennen und sich dabei die Beine brechen. Ich wünschte, er hätte mir gezeigt, dass man als Baba weinte nicht. Ich fühl sehr viel, wenn ich schweig. Ich fühl wenig, wenn ich rede. Ich bin auch manchmal allein, komm mir selber in die Quere. Ich hab auch meine Probleme, Augen taub in meiner Gegend. Ich hab auch meine Probleme, ich hab auch Baba. Ich hab das auch, Baba. Ich kenn das auch, ja. Ich hab das auch, Baba. Ich kenn das auch, ja. Ich hab das auch, Baba.
Den Baba, den hat der Josef Becker uns hier angeschleppt. Dankeschön dafür.
Ja, gerne.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen.
Haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime?
Ich habe tatsächlich viele Vorbilder. Mich inspirieren Menschen allgemein, aber im Speziellen zum Beispiel Christoph Schlingensief, Annie Ernaux, Florentine Holzinger, Eric Andre, meine Mutter, meine Partnerin Birte Albrecht, mein Vater. Es gibt da Konstanten. Ich schaue zum Beispiel total gern YouTube-Videos mit Spielszenen von Zinedine Zidane. Das beruhigt mich irgendwie total.
Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
Ungefähr vor 10 Jahren, da habe ich Rückkehr nach Reims von Didier Ribon gelesen und das hat mich irgendwie aufgeweckt. Ich habe angefangen, meinen Lebensweg anzuschauen, die Windungen, Sackgassen und Brücken zu sehen und aufgehört, mich zu schämen.
Wann fühlen Sie sich am lebendigsten?
Im Flow. Also das kann dann zum Beispiel bei der Probenarbeit im Theater sein oder beim Fußballspielen, aber auch beim Basteln, Malen oder Schreiben.
Und woran glauben Sie?
Also ich habe so totale Freude an so kleinen Affirmationen, wie sie zum Beispiel auf Teefähnchen, in Glückskeksen oder so stehen. Und am Weihnachten, da kam meine Mutter zum Beispiel mit so einem chinesischen Horoskop um die Ecke und daran kann ich glauben, an solche kleinen Sachen.
Und dann steht im Fragebogen immer noch die Frage, was fällt Ihnen schwerer, anfangen oder aufhören?
Eigentlich fällt mir beides nicht wirklich schwer.
MDR Kultur trifft mit dem Theatermacher Josef Becker vom Leitungskollektiv am Theaterhaus Jena. Und ich bin direkt bei dem Horoskop hängen geblieben. Was hat Ihr chinesisches Horoskop denn gesagt, wenn Ihre Mutter Ihnen das so ausdrücklich hingelegt hat?
Ich bin ein Feuerhase. Das bedeutet, dass ein Hase ist zum Beispiel konfliktscheuer, also der windet sich um Dinge, aber ein Feuerhase nicht unbedingt. Genau, es gibt so ein paar Sachen, wie zum Beispiel, dass man so Lieblingszahlen oder Lieblings- oder so passende dafür passende Jahreszeiten, die fand ich gut. Und ich fand aber auch vor allen Dingen gut, was es nämlich ermöglicht hat, dass wir dann in der Familie und mit Freunden halt eben diese Horoskope rausgesucht haben und darüber dann ins Gespräch gekommen sind eigentlich. Das ist eigentlich das Schöne.
Wir machen das auch mit Freunden mit den Glückskeksen.
Ja.
So, dass man sich die dann, manchmal ist ja totaler Stuss, aber manchmal denkt man irgendwie, sag mal, wie passt das denn jetzt hier ja, zusammen? Genau. Und Sie kommen vom Dorf, also zwischen Osnabrück und Bielefeld.
Ja, das stimmt. Bockholzhausen, da bin ich aufgewachsen, also bin viel umgezogen, genau, aber da bin ich zur Schule gegangen. Die meiste Zeit, das ziehen sich so die Beße durch. Also mein Vater wohnt in Bockhorst, meine Mutter in Bockholzhausen, beziehungsweise Bahnhausen. Und dann habe ich in Bielefeld angefangen zu studieren, bin nach Braunschweig gegangen und meine Freundin heißt Birte.
Und das, also dieses Dorf, so ihre Jugend, das ja. ist so die Gegend, wo sich Niedersachsen und Ostwestfalen gute Nacht sagen?
Das ist tatsächlich so, genau. Das ist da, wo die historische Varusschlacht gewesen ist. Und als Kind bin ich auch im Wald spazieren gegangen und habe immer, also nicht spazieren, als Kind geht man ja nicht spazieren, sondern wir haben
mitgeschleppt wird man
gesucht
halt.
Ja. Und wir haben gesucht so Römerrüstung und ich hatte immer irgendwie die Fantasie, dass ich was finde, was total wertvoll ist.
Im Teutoburger Wald.
Aber habe ich nichts gefunden, leider.
Und wie ist denn die Gegend so mentalitätsmäßig?
Ich finde, sie ist relativ verschlossen, aber es gibt einen großen Humor dort. Also ich glaube, es gibt relativ viele Comedians, Komiker und Kabarettisten, die aus der Region kommen, aus Ostwestfalen. Und das kommt nicht von ungefähr, aber sie sind schwerer zugänglich. Vor allen Dingen ist mir auch aufgefallen, also nachdem ich so die Stadt gewechselt habe, ich ja sehr lange in Bielefeld gelebt und jetzt also auch mit Thüringen. Ich habe das Gefühl, sind sehr relativ verschlossen, schwerer zugänglich als in anderen Regionen.
Ich habe da mal Fußball geguckt, im Dorfgasthof, so Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, so da, wo der Mittellandkanal so in den oder Dortmund-Ems-Kanal sich treffen. Und das war wirklich speziell. So. Das war so ein bisschen so, da hat keiner was gesagt irgendwie. Es war so irgendwie so wie Al Pacino und Michelle Pfeiffer und Frankie und Johnny, so dass er ja keinen Ton sagt. So. Das ist also, war kein Zufall, sondern das kann einem gut passieren.
Ja, nee, absolut. Also das kenne ich und genau, wenn man sagt, ob etwas gut schmeckt, da würde man eher sagen, kann man essen zum Beispiel. Also das Understatement ist da eigentlich, irgendwie wird da ganz groß geschrieben.
Und Thüringen empfinden Sie anders?
Ich habe ja das Glück, am Theaterhaus zu arbeiten und das heißt, da bin ich erstmal mit ganz vielen Menschen in Kontakt, die total offen sind und die auch offen für Neues sind, weil die das schon von der Hauskultur sein müssen, weil sie ständig irgendwie mit neuen Leuten konfrontiert werden. Die sind da gut trainiert und ansonsten habe ich auch das Gefühl, also mag ja auch an mir liegen, aber genau, dass ich irgendwie mit den Leuten ganz gut mal in so einen kleinen Schwatz komme und wo so wir irgendwie gut was zu lachen haben oder zu schmunzeln.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es auch an Ihnen liegen kann. Ihr Vater hat 2 Abos, habe ich gehört.
Also der hat ein Theaterabo am Theater in Bielefeld, aber der geht auch mit seiner Frau ins Fußballstadion, zu Arminia Bielefeld.
Und Sie hatten nun, Sie haben die Vorlage gegeben, Sie hatten jetzt also 2 Vatergeschichten im Steckbrief erwähnt. Also Baba von Absalon und dann, bevor ich vergesse, von Ann Pauli ist ja auch eine Vatergeschichte. Und dann witzigerweise kamen wir auch noch auf Hamlet, was ja auch noch eine Vatergeschichte ist. So, dass da jetzt also, da ist meine Neugier geweckt.
Ja, meine auch. Also ich bin da auch auf der Suche. Also ich finde, mein Vater ist ein ganz, ganz, ganz großartiger, toller Mann, ein westfälischer Riese, der als junger Mann Vater geworden ist, also mit 23 Vater geworden ist und aber auch eine GmbH gegründet hat, wo sie zu dritt gleichzeitig Chef und Mitarbeiter waren und wo allen alles gehört hat.
Was für ein Gebiet?
Der ist Landschaftsgärtner.
Also richtig, das ist, also wenn man da eine GmbH gründet, dann ist man richtig ein Schaffer, ne?
Ja, absolut. So. Und dieser Gestus von dieser Offenheit und von dieser Ruhe und dem etwas gönnen können, das finde ich, da bewundere ich meinen Vater sehr für.
Und Rückkehr nach Reims von Didier Eribon, Sie haben das gesagt und sonst würde ich danach nicht fragen. Also Sie haben gesagt, Sie haben aufgehört, sich zu schämen. Kann man das entscheiden?
Nein. Also man schämt sich immer. Nur man kann aufhören, sich davon bestimmen zu lassen, glaube ich, und sich dann irgendwie so sehr zurückzuziehen und nicht die eigene, also die eigene Stimme zu vergessen und das eigene Gefühl. Und das zu äußern, das ist, glaube ich, das, was mir das gebracht hat. Also es war meine erste Begegnung mit dem Themenkomplex Klassismus. Ich bin...
Wo denn? Also in dem Buch. In dem Buch, okay. Ja. Und aber das, also, wo hatten Sie denn die Erfahrung damit?
An der Uni, ganz, ganz bewusst. Also da ist mir so klar geworden, also da rückwirkend, weil ich komme aus einer Familie, wo niemand studiert hat. Also meine Stiefschwester hat studiert, aber das habe ich nicht mitbekommen tatsächlich, weil die ist 10 Jahre älter als ich. Da habe ich das in der Uni, ich habe mich immer so falsch gefühlt und gemerkt, irgendwie passe ich hier nicht so richtig hin in diesen akademischen Kontext. Und genau, das hat es mir total, ich habe da plötzlich was verstanden, was in Deutschland eigentlich, glaube ich, gar nicht so viel besprochen wird. Vielleicht jetzt ein bisschen mehr, aber vielleicht liegt es auch daran, dass, wenn man darauf guckt, dann sieht man die Geschichten.
Ja, und es ist also, das Wort Klassismus ist ja keins, wo ich jetzt also jetzt hier so in meiner Rolle gleich noch so ein kleines erklärendes Wort hinten ranhängen würde, weil ich denke, das ist einfach in letzter Zeit schon oft ein Thema. Mhm. Aber diese Erfahrung, also an der Uni, mir ist es noch nicht richtig klar, was da passiert ist.
Also es gibt dieses Gefühl davon, dass andere etwas wissen, was einem, also so ein Spezialwissen haben, was einem nicht zu oder was man nicht hat. Das stimmt dort auch tatsächlich zu einem gewissen Grad. Man lernt Menschen kennen, die eine ganz andere Bildungsgeschichte haben, die aber so wirken, so aussehen wie man selbst, die einem auch das Gefühl geben, so zu sein wie sie. Aber dann merkt man eigentlich, ne, das stimmt nicht wirklich. Und tatsächlich, glaube ich, die Erfahrung, die ich gemacht habe, die das so sehr, sehr bestimmt hat, war eigentlich, da war ich 30 und habe mich an der Kunsthochschule für Regie beworben. Da hatte ich so eine Situation, wo man mir im Auswahlgespräch am Ende, also ich bin als Nachrücker gewesen, wo man mir gesagt hat, eigentlich, Sie, Josef Becker, Sie sind kein Künstler, ansonsten wären Sie schon vor 10 Jahren hier gewesen, sinngemäß. Und diese Verkennung meines Lebenswegs, die habe ich da erst so richtig aufbrechen können, weil das hat natürlich einen Grund, weil für mich Kunst als Profession überhaupt gar nicht in Frage kam, weil wir gar keine Role Models hatten. Also da, wo ich herkomme, da gibt es diese Berufe nicht, sondern die Leute gehen dann da weg und da gibt es keinen Kontakt dazu.
Was war das für eine Situation, wo dieser Satz gefallen ist? Also war das sozusagen vor einer Kommission?
Nee, oder das war eine 1-zu-1-Situation.
So, aber in einem Büro und also nicht irgendwie noch auf dem Gang, ich steck dir das gerade noch oder?
Das war ein Feedbackgespräch, so nannte sich das.
Also wie man das jetzt so formal macht, dass man erstmal nochmal fragt irgendwie, also ist es dir recht, wenn ich dir Feedback gebe und so und dann?
Nee, das war glaube ich so institutionalisiert. Also es gibt da zwei Studienplätze und ich hatte den dritten Platz und er wäre nachgerückt und die dritte Person kriegt so ein Vier-Augen-Gespräch.
Okay, eindrucksvoll, ne?
Ja, absolut. Also hat mir was ermöglicht, glaube ich, ehrlich gesagt.
Weil inwiefern?
Ja, so ein Wachmacher ist das.
Mhm. Weil es schon sehr provozierend war.
Absolut, ja, na klar. Das ist total verletzend. Ehrlich gesagt, es ist ultra verletzend gewesen. Ja, es ist jetzt auch nicht so, dass ich mit diesem Wissen so, also das musste ich mir ja irgendwie erarbeiten, das Wissen. Sondern es ist mir dann dadurch ja klar geworden, wo komme ich her? Was hat mein Aufwachsen zu bedeuten? Auch wenn ich es vergleiche mit anderen Aufwachsen. Genau, was sind da so die Bedingungen?
Wie sind Sie denn überhaupt aufs Theater gekommen?
Da war die Uni tatsächlich das Glück, weil da nach, glaube ich, 5 Semestern, ich habe Lehramt studiert, da gab es einen Kurs und da...
Was sind für Fächer?
Mathe und Geschichte, das waren auch meine LKs, Leistungskurse. Das war nicht besonders kreativ, diese Entscheidung, aber genau. Da habe ich mich so durchgekämpft und dann gab es ein Seminar über das Wetter und der Dozent hatte... uns Studierenden halt irgendwie freie Hand gegeben und eine Studentin hatte ein Theaterstück mitgebracht. Und dann habe ich den Donner gelesen und das hat irgendwie Freude gemacht. Dann eine Woche später oder so habe ich auf einer WG-Party eine Freundin getroffen und die hat erzählt, ja, es gibt ja auch Theaterkurse. Und dann war ich so, ah ja, Theaterkurse, vielleicht ist das ja was. Habe dem Dozenten geschrieben, der hat mir nicht geantwortet. Und im nächsten Semester bin ich dann einfach hingegangen und das war so, auf einmal hat das plötzlich Sinn gemacht irgendwie alles. Ich weiß auch nicht. Also.
Und dann aber, was für Theater war es dann, was, also, was Sie gesehen haben, was Sie gereizt hat, was dann wirklich auch einen Einfluss hatte und eben für Sie, wie Sie sagen, dann also so eins zum anderen kam, also neben der Erfahrung, dass Sie da gut was machen können.
Genau, ich habe erst so Theater in der freien Szene in Bielefeld gemacht und dann habe ich gemerkt, dass da noch mehr ist und habe so eine Reise, selbstorganisierte Reise nach Berlin gemacht. Und war in der Schaubühne und habe dort von Milo Rau Compassion, History of a Machine Gun gesehen. Mhm. Oder Mitleid hieß das Stück.
Mitleid, genau. Mit Ursina Ladi.
Mit Ursina Ladi und so eine postkoloniale Erzählung über den Ruanda-Konflikt und eben diese Zweischneidigkeit von Entwicklungshilfe, die da drin steckte. Und in dem Zeitraum hatte ich als Theaterpädagoge und Theatermacher Projekte mit Geflüchteten gemacht. Und das hatte mich so getroffen, weil tatsächlich irgendwie auf eine Art und Weise helfen diese Projekte. Vor allen Dingen haben die auch mir geholfen. Also weil ich habe dadurch Geld verdient. Also die Projekte
mit den Geflüchteten.
Ja, genau.
Und das war etwas, das haben Sie sozusagen verhandelt gefunden in dieser Milo Rau-Inszenierung.
Ja,
also so diese Zweischneidigkeit von eben Hilfsorganisationen.
Mhm, absolut. Vor allen Dingen die Schaubühne als Ort, die so im Zentrum von Berlin, im Zentrum der Macht steht und wo man irgendwie das Gefühl hat, da kann Theater irgendwie was erreichen, weil es halt irgendwie Menschen erreicht, die auch in der Gesellschaft irgendwie Teilhabe haben und die, also wo man irgendwie merkt, okay, das könnte auch Diskurse bestimmen. Irgendwie, das kann relevant sein.
Mhm. Auf der Website vom Theaterhaus gibt es ein Foto von Ihnen, da haben Sie ein Biarritz-T-Shirt an, also die französische Stadt Biarritz. Da steht irgendwie Le Paradis Biarritz. Sowas gucke ich danach, was das ist. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt das alte glänzende Fünf-Sterne-Hotel dort oder einen Campingplatz, der so heißt.
Ja, wahrscheinlich zieht es mich eher zum Campingplatz, obwohl, muss auch nicht sein, das T-Shirt ist von H&M einfach. Ich habe das gekauft, weil in Jena der Bahnhof, wo man ankommt, heißt Paradies und man landet im Paradiespark und deswegen fand ich das irgendwie sprechend, dass ich mit einem T-Shirt, wo Le Paradis draufsteht, mich fotografieren lasse. Das dachte, passt.
Und wenn Sie Jena so angucken, also mit dem Paradies, so, dass, also es gibt dieses Wort und es hat ja auch eine Geschichte, warum das da Paradies heißt, so dieser am Fluss vor der Stadt und so, finden Sie das wieder in Jena?
Es wird mir auf jeden Fall in Erzählungen so gereicht, also dass Jena eine Oase im Thüringen, also im blauen Thüringen auch ist, das muss man ja, auch heutzutage darf man es ja auch nicht aussparen. Ich finde es, kenne halt sozusagen ja jetzt keine Gegenbilder so sehr. Also ich war jetzt kürzlich mal in Apolda auf einer Demo gegen rechts und das war zum Beispiel sehr eindrücklich, weil ich zum ersten Mal aus den Häusern heraus von einer Demo angefeindet wurde. Das habe ich so in der Intensität auch noch nicht erlebt und das erlebe ich auch in Jena nicht. Also in dem Sinne, ist es ein Paradies? Vielleicht, aber das Paradies kann natürlich auch trügerisch sein. Also, weil außerhalb des Paradies existiert ja auch eine Welt. Die darf man nicht vergessen.
Auch in Jena.
Genau, unbedingt.
Und wenn das Theaterhaus ein Start-up wäre, was es ja auf eine Art irgendwie auch ist, dann wären Sie da der, ich habe es gelesen, auch auf der Website, wären Sie sozusagen der Chief Vernetzungsofficer da. Also da steht, Sie sind Dramaturg mit Fokus auf Vernetzung in der Stadt.
Ja, das...
Sie hat, ich muss es beschreiben, Josef Becker hatte, während ich das sagte, die Augen zu, die Stirn in Falten, so von wegen, was redet er jetzt da? So, es war, als würde der Zahnarzt jetzt irgendwie kommen.
Nein, das... Also das sind Rollen, die wir uns am Anfang gegeben haben tatsächlich und die wir jetzt in dem ersten Jahr überprüfen, wie das funktioniert, weil letztendlich funktioniert Vernetzung auch für uns alle in der künstlerischen Leitung und für alle Mitarbeitenden des Theaterhauses, weil da gibt es so viele Verbindungen in die Kulturszene. Genau, wir machen das eigentlich alle, aber es ist so ein bisschen die Rolle, die wir uns am Anfang gegeben haben und es gibt da definitiv Verknüpfungspunkte. Ich bin maßgeblich dafür, dass wir nach jeder Vorstellung Nachgespräche anbieten, also Nachgespräche, aber in einem niedrigschwelligen Sinne. Das sind eigentlich, wir gestalten dann einen Raum, wo das Publikum miteinander spricht und aber auch mit ExpertInnen spricht. Also das ist so das, was ich sozusagen glaube, als große Vernetzungsarbeit aktuell mache.
Wie sieht das konkret aus, also wenn es niederschwellig ist? Das heißt, es gibt kein Podium, wo sich also Expertinnen und Experten unterhalten, sondern man ist so vermutlich da bei Ihnen in der Unterbühne da, wo die Kasse ist und so.
Genau,
und
auf der Unterbühne. Und
so schön ist.
Ja, das ist wirklich der Raum, finde ich, der das Theaterhaus am meisten irgendwie beschreibt, weil man unterhalb der Bühne ist als Publikum.
Und unter
das
der
ist,
Drehbühne auch noch.
Ja. Das gibt es eigentlich, ich glaube, es gibt es nirgendwo, dass man dem Theater so nahe kommt eigentlich, dass man da drunter ist und dann, genau, ist jede Art von Podiumisierung eigentlich irgendwie total fehlgeleitet, habe ich das Gefühl, an diesem Ort. Genau, wir machen da eine Sitzsituation mit, wo Leute nebeneinander sitzen und aber genau es auch eine Gegensituation gibt, dass man eben Menschen fragen kann, die in der Produktion beteiligt waren.
Und es ist ja so, dass es also auch wirklich zum Kern ihrer Interessen an Theater gehört, Publikum. Also Sie haben ja auch Stücke gemacht, wo es also Teilnahmesituationen für Publikum gibt. Wie ist das jetzt beim Spektakel bei Laszlo? Hat das Publikum auch was zu entscheiden?
Ja, erstmal müssen sie sich entscheiden zu kommen und eine herzliche Einladung auf jeden Fall an alle, die die Theater unter freiem Himmel genießen wollen. Eigentlich so muss man es sagen, weil es ist wirklich ein ganz, ganz besonderes Erlebnis, würde ich sagen. Es gibt keine eingeschriebenen interaktiven Momente jetzt, sondern die Inszenierung ist so, dass eigentlich das aus dem Theaterhaus etwas rauswächst in die Stadt so und in diesen Vorplatz. Und da lädt man das Publikum eigentlich ein. Das ist so ein bisschen zwischen Fernsehgarten und Salzburger Festspiele, obwohl ich noch nie in Salzburg war.
Kann man drauf tanzen irgendwie? Haben Sie einen Soundtrack?
Wir haben einen ganz tollen Musiker, Jakob Zimmer-Harwood, und einen wunderbaren Chor, Courage. Das ist ein feministischer Chor, der seit Anfang der Spielzeit bei uns probt, die sich zusammengefunden haben über Johanna Berg, die Chorleiterin. Und die spielen Hits, die bekannt sind, auf jeden Fall, das kann ich sagen. Und aber es gibt auch eigene Stücke, neu geschriebene Stücke.
Beispiel für einen Hit?
Nena, Leuchtturm.
August 22 sind Sie als Gruppe zum ersten Mal nach Jena gekommen, als Kollektiv. Wie geht die Geschichte von diesem Kollektiv?
Naja, wir sind eigentlich kein Kollektiv, sondern wir haben uns immer gesagt, wir sind fünf Individuen, die zusammen eine Leitung machen. Und das trifft sich in dem Sinne so, dass es sich immer wieder, also wir bedienen uns natürlich kollektiven Arbeitsweisen, die im Theaterhaus sowieso eingeschrieben sind. Aber eben zu fünft war die Bewerbung für das Theaterhaus Jena unsere erste gemeinsame Arbeit. Wir haben ein Manifest geschrieben, das Manifest für Jena, wo wir beschrieben haben, wie wir eigentlich arbeiten wollen, was sollen unsere Prämissen sein. Und die werden jetzt im Sommer neu beleuchtet und überarbeitet und werden dann zum Tag der offenen Tür Ende September präsentiert. Wird es ein neues Manifest geben, was eben die Erfahrung des ersten Jahres mit einbezieht.
Wissen Sie schon, was Sie über Bord werfen werden vom alten Manifest? Also wenn es nach Ihnen geht, also Sie sind ja nur ein Fünftel dabei und die Gruppe ist ja noch größer, die über das Manifest spricht wahrscheinlich.
Das Gute war, dass wir das eigentlich schon eingeschrieben haben, dass es immer wieder über Bord werfenbar ist. Also das ist, die Unvollständigkeit war ein Teil davon. Also dass wir niemals vollständig sein können. Und deswegen, das würde ich auf jeden Fall behalten, weil genau, es ist etwas, was wir immer prozessual betrachten müssen. Also das miteinander arbeiten, und das Theater ist halt, finde ich, die sozialste Kunst, die eigentlich nur in der Aushandlung funktioniert zwischen Menschen. Und da wird es immer Missverständnisse und auch Verwürfnisse geben, aber es muss auch immer wieder ein Aufeinanderzugehen geben. Und das ist was, glaube ich, wir sehr gut lernen können am Theater. und was ich auch immer mehr im Theater lerne, tatsächlich.
Ist es interessant für Sie, dass Jena im Osten ist?
Ja, also es ist das erste Mal, dass ich im Osten lebe und das erste Mal, dass ich im Osten auch arbeite. Und das ist eine ganz, also es ist eine super reichhaltige Geschichte nach 89, 90 und auch davor. Und auch eine total unbetrachtete, glaube ich, in Gesamtdeutschland, in der BRD. Das bricht ja jetzt gerade auf nach 35 Jahren.
Ich habe natürlich, bin sofort zusammengezuckt bei total unbetrachtet, weil also wenn man jetzt hier bei MDR Kultur sitzt, hat man das Gefühl, wir betrachten das ja andauernd.
Ja, so, aber ich komme aus Westdeutschland.
Ja, also. Okay. Deshalb aber gut. Aber Sie haben ja auch schon eine Klammer gemacht ums Total.
Genau.
Ja, und also, dass es sich ja auch verändert und so, hatten Sie auch gerade gesagt.
Ja, und das ist, glaube ich, total wichtig. Also ich meine, wir leben, glaube ich, auch auf den Folgen davon. Also dass eben da ganz viele Erzählungen versiegt sind und auch Expertisen und nicht gehört worden sind und auch Dinge einfach schlecht gemacht worden sind, die vielleicht nicht unbedingt schlecht waren. Und einfach da eine Überstülpung stattgefunden hat von dem, was Westdeutschland bis dahin war. Also das ist.
Und wie ist dieses Bild entstanden bei Ihnen? Also aus welchen Quellen? Also ist es tatsächlich in Jena, also in gerade so einer jungen Stadt wie Jena, ist das ein Thema, wo Sie dauernd drüber stolpern, Hören Osten?
Nee. Ehrlich gesagt, das ist das aus der Literatur. Also das ist so, es gibt ja jetzt viele, viele Bücher dazu und Essays oder so dergleichen. Da habe ich viel gelesen dazu, aber jetzt in den Gesprächen mit den Leuten kommt es teilweise. Es kommt vor allen Dingen, wenn die Enttäuschungen da sind, aber es gibt aber auch das, dass Leute zum Beispiel gar nicht mehr darüber sprechen wollen eigentlich, über wie es mal war oder und aber wir haben zum Beispiel ein Stück auf den Spielplan gesetzt, das sind durch einen Open Call gefunden von einer Weiterentwicklung von Maxi Wanders Guten Morgen, du Schöne. Mhm. Also da sind neue Gespräche entstanden, das hat Musa Kohlschmidt mit Team gemacht. Da ist es in den Nachgesprächen, ich war bei einem dabei, ansonsten hat das dann die Dramaturgie und, von dem Produktion gemacht, also Daniele Serredi hat die sonst geleitet und da war es ein unglaubliches Bedürfnis, irgendwie darüber zu sprechen und das Stück ist immer ausverkauft gewesen. Wir werden es auch weiterspielen, nächste Spielzeit auf jeden Fall, weil das ist schon wichtig.
Ganz kurz, was ist ein Open Call in dem Zusammenhang?
Das war eine unserer großen programmatischen Entscheidungen. Wir haben gesagt, wir wollen einen Spielplan machen, den wir zum Teil selber gestalten, weil wir 5 KünstlerInnen sind. Aber wir wollen auch eben die Freiräume, die da sind, nicht an FreundInnen vergeben, wie das im Theaterhaus, nicht im Theaterhaus, sondern im Theaterbusiness, in der Theaterwelt oft so ist, dass man entweder junge Talente oder arrivierte KünstlerInnen oder FreundInnen irgendwie mit ins Boot holt, sondern wir haben gesagt, wir wollen eigentlich diese Schwelle senken und haben offen ausgeschrieben, indem wir einen 3-stufigen Prozess gestaltet haben, in dem in der ersten Stufe die Menschen sich bewerben sollten, anonymisiert. Das heißt, wir haben blind die Ideen gelesen und bewertet nach einem offenen Kriterienraster, das wir auch vorher veröffentlicht haben und daraus haben wir dann eine größere Auswahl gesichtet, was für Menschen das sind und haben dann mit denen Gespräche gestartet und daraus sind dann letztendlich 3 Produktionen von allen Mitarbeitenden des Theaterhauses ausgewählt worden.
Und so kam dann Maxi Wander eben auch auf den Tisch.
Genau.
Und hatten Sie in letzter Zeit mal wieder Gelegenheit oder auch Grund, sich Zinedine Zidane Videos anzugucken zur Beruhigung?
Nee, das kommt öfter, wenn ich nach Hause gehe und dann irgendwie merke, ich kann doch noch nicht einschlafen. Manchmal nehme ich mir ein Buch zur Hand und manchmal ist es halt eben das. Es ist eine, wie sagt man, also Fußball ist so eine Art, also es beruhigt mich, es zu spielen, es beruhigt mich aber auch, es zu gucken. Ich kann nirgendwann, also niemals so gut einschlafen, wie wenn ein Fußballspiel läuft, tatsächlich.
Das war MDR Kultur trifft mit dem Theatermacher Josef Becker vom Leitungskollektiv am Theaterhaus Jena. Redaktion Angelika Zapf, ich bin Carsten Tesch. In der kommenden Woche ist Gerd Lindner hier zu Gast. Gerd Lindner ist Direktor vom Panoramamuseum Bad Frankenhausen. Anlass klar ist das Jubiläum, 500 Jahre Bauernkrieg, die Schlacht bei Frankenhausen, Thüringer Landesausstellung. Dankeschön, Josef Becker.
Ja, ich danke.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD-Audiothek.